Ja, heute ist der zweite Teil unserer Predigtreihe zum Advent. Und zwar soll es heute darum gehen, dass Jesus als Diener kommt, beziehungsweise als Diener gekommen ist. Jesus kam, um zu dienen. Das wird das Thema sein. Und wir wollen heute mal ein wenig in die Bibel schauen, ins Neue Testament, was eigentlich hinter dem Begriff Diener steht. Das ist nämlich sehr, sehr interessant und vielschichtig und hat, wie ich finde, eine ganz große Bedeutung auch für uns als Gemeinde, für unser geistliches Leben. Zunächst schauen wir uns mal miteinander den Begriff Diener an oder das, was Luther mit dem Begriff Diener übersetzt, und in anderen Übersetzungen finden wir das entsprechend auch. Da haben wir nämlich tatsächlich in der Bibel zwei verschiedene Begriffe. Einmal den Begriff Doulos. Das werden manche vielleicht auch schon gehört haben. Doulos wird auch an manchen Stellen übersetzt mit Diener. Luther übersetzt das an manchen Stellen mit Knecht und so weiter. Und es heißt eigentlich so viel wie Sklave. Also das war in der römisch-griechischen Kultur zur Zeit Jesu üblich, oder sagen wir mal nicht unüblich, aber durchaus üblich, dass man, wenn man etwas wohlhabender war, Haussklaven hatte. Allerdings darf man sich das auch nicht so vorstellen, wie wir das vielleicht auch aus manchen Historienfilmen kennen, ja, dass die im Grunde genommen die ganze Zeit unterdrückt waren. Das gab es natürlich auch. Aber das waren teilweise auch sehr gelehrte Leute. Griechen, die halt eben, oder aus irgendwelchen hellenistischen Völkern, die im Grunde genommen von den Römern besiegt wurden und jetzt sozusagen als Haussklaven arbeiteten, gebildete Leute, teilweise Philosophen, aber natürlich auch andere. Die waren, gehörten praktisch zum Haus dazu, nicht ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und diese Dinge, das spielte alles rein. Die bildeten zusammen mit der Familie so eine Art Hausgemeinschaft. Aber, und das ist das Besondere bei dem Begriff Doulos, es bestand eine totale Abhängigkeit. Der zweite Begriff, den wir finden im Neuen Testament, ist der Begriff Diakonos. Daher auch unser Wort Diakon, was wir auch noch kennen bei uns in der Gemeindeleitung. Nicht, haben wir ja auch Diakone. Diakonos. Diakonos, das ist der sich hingebende, freiwillig hingebende Diener. Dazu gleich noch etwas später mehr. Zunächst nochmal zum Begriff Doulos. Doulos beschreibt den Dienst der Hingabe und Selbstlosigkeit. Dazu gehört der Gedanke des Besitzverhältnisses. Und das finden wir dann entsprechend auch im Neuen Testament. Diese absolute Hingabe, beispielsweise des Gläubigen an den Herrn. Wenn es heißt, dass wir sozusagen Douloi, also Doulos Christi sind. Sklaven Christi, das hört sich ja erstmal etwas merkwürdig an. Nicht? Vor allen Dingen, wenn wir so die Idee, die wir auch im Neuen Testament haben, vor Augen haben, dass Jesus unser bester Freund ist. Und jetzt heißt es auf einmal, wir sind Sklaven Christi. Das scheint ja doch, sagen wir mal, eine gewisse Diskrepanz drin zu sein. Aber das versteht man meines Erachtens nur, wenn man versteht, dass eben die Sklaven, diese Haussklaven, nicht unbedingt total unterdrückt waren, sondern dass die eben tatsächlich zu dieser Hausgemeinschaft dazugehörten, aber eben diese totale Hingabe hier zum Ausdruck kommt. Und genauso ist das auch im Leben eines Christen, dass er sein Leben vollständig Jesus Christus hingegeben hat. Und auch von Jesus eben in jeder nur denkbaren Hinsicht sich abhängig weiß und auch tatsächlich abhängig ist. In diesem Sinne sind wir nach dem Neuen Testament tatsächlich Sklaven oder wie Luther auch übersetzt, Knechte Jesu Christi. Aber eben nicht aus Zwang, und das ist hier der Unterschied, sondern tatsächlich aus liebender Hingabe. Genau dasselbe ist von Jesus Christus auch ausgesagt. dass er eben als Doulos Gottes kam, als Knecht Gottes oder, wenn wir eben diesen Begriff so nehmen wollen, als Sklave Gottes in der totalen Hingabe. Das heißt, auch für Jesus stand der Wille Gottes an allererster Stelle. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und auch Gottes Ehre stand für Jesus an allererster Stelle. Also auch hier dieser Gedanke der totalen Hingabe, der Selbstlosigkeit. Daraus ergibt sich die Frage, die erste Frage mal zunächst mal an uns oder auch im Neuen Testament grundsätzlich an die Menschen, aber auch an die Menschen, die mit Jesus leben wollen, die ganz grundsätzliche Frage, wem oder was gebe ich mich eigentlich hin? Wem gehört mein Leben wirklich? Wo sind meine Gedanken wirklich? Welchen Zielen strebe ich wirklich nach? Und da heißt es im Neuen Testament, es gibt unterschiedliche Stellen, aber zum einen, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da kommt genau das zum Ausdruck. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die zweite Frage ist, woran bin ich eigentlich innerlich gebunden? Also so dieser Gedanke bei Doulos des Abhängigkeitsverhältnisses. Woran bin ich gebunden? Etwa an Menschen? Da heißt es bei Paulus, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Und da haben wir auch diesen Begriff Doulos. Dann ist die Hingabe Makulatur. Dann diene ich zwar äußerlich vielleicht Jesus, innerlich in Wirklichkeit aber nicht. Da habe ich andere Ziele. Da sind mir andere Dinge deutlich wichtiger als Jesus und die Werte Jesu. Oder, was Jesus selber sagt in Matthäus 6, Vers 24, du kannst nicht zwei Herren dienen. Auch Doulos hier an dieser Stelle. Ihr könnt niemals zwei Herren dienen. Entweder dienst du Gott oder du dienst dem Mammon. Wobei der Mammon steht halt eben für die Reichtümer dieser Welt, für Geld und so weiter. Der Gott Mammon hier an dieser Stelle eben der Gott des Reichtums und so weiter. Woran bin ich innerlich gebunden? Was treibt mich am Ende des Tages an? Auch wenn ich vielleicht sage, mein Leben gehört Jesus. Aber die entscheidende Frage ist immer die, was ist in meinem Herzen? Diene ich Gott oder habe ich eher den Menschen vor Augen? Habe ich Menschengefälligkeit vor Augen? Diene ich Gott oder habe ich andere Dinge im Auge? Das können unterschiedliche Dinge sein. Was ist der Mammon, der uns in unserem Leben betreffen kann, an dem wir hängen können? Nicht? Das können Autos sein beispielsweise. Das kann Sport sein. Irgendetwas, woran am Ende des Tages mein Herz mehr hängt, als wie an dem lebendigen Gott. Was mich innerlich mehr beschäftigt und umtreibt und mir Gedanken macht und ich versuche, dem zu entsprechen, als dem lebendigen Gott. Wem oder was gebe ich mich hin? Woran bin ich innerlich gebunden? Wem suche ich zu gefallen? Da haben wir noch mal diesen Vers. Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Das sagt Paulus sehr deutlich. Und dann heißt es in 1. Korinther 7, Vers 23, eine starke Mahnung auch des Paulus, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Auch hier sehen wir im griechischen Urtext den Begriff Doulos. Werdet nicht der Menschen Knechte. Dann haben wir einen zweiten Begriff, nämlich den Begriff Diakonos. Ich habe schon eingangs grob erklärt, was da heißt. Auch hier wollen wir jetzt mal ein wenig in die Tiefe gehen. Diakonos ist eigentlich der Dienst der Hilfe. Das beschreibt es eigentlich am besten. Das kann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann es auch bedeuten, mal ganz grundsätzlich eine Aufgabe erfüllen. Das heißt, ich stehe in einem Dienst, ich übernehme einen Dienst, ich nehme eine Aufgabe wahr. Das ist Diakonos. Das hat natürlich auch mit Hingabe zu tun, aber ist eben nicht in erster Linie dieses Abhängigkeitsverhältnis, was hier beschrieben ist, wie zum Beispiel bei dem Doulos. Hier geht es darum, ich übernehme Verantwortung, ich übernehme eine Aufgabe. Und deswegen sagen wir auch und finden das auch im Neuen Testament entsprechend, dass dieser Begriff oftmals übersetzt wird einfach mit Dienst. Ein weiteres, was dazu gehört, Diakonos, ist für einen Zweck geeignet sein. Das ist ganz interessant. Der Hammer zum Beispiel, das sagen wir auch so im deutschen Sprachgebrauch, dient zum Einschlagen der Nägel. Auch hier würde tatsächlich der Grieche den Begriff Diakonos benutzen. Der Hammer dient zum Einschlagen von Nägeln. Dies dient dazu, dies dient dazu, dies dient dazu. Heißt, es ist für einen bestimmten Zweck bestens geeignet. Es dient eben einem guten Zweck im allerbesten Falle. Diese Verwendung haben wir tatsächlich auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 13, Vers 4, wo es von der Steuer heißt, nicht? Das Römer 13 ist ja mit der Obrigkeit und so, und wie verhalten wir uns in einem weltlichen Staat, all diese Dinge haben wir ja auch schon öfters mal drüber nachgedacht. So, und in diesem Zusammenhang heißt es von der Steuer, sie ist Gottes Dienerin. Und dann versteht man das. Das heißt, der Zweck der Steuer dient nicht nur dazu, dass sich irgendwelche Leute bereichern. Das ist bedauerlicherweise gerade auch in der Antike, aber eigentlich zu allen Zeiten immer so, dass Dinge auch missbraucht werden können. Nicht, aber der eigentliche Zweck ist es, Strukturen aufrecht zu erhalten, öffentliche Ordnungsstrukturen, in denen wir leben können und wo Recht und Sicherheit sozusagen bereitgestellt und gewährleistet werden. Das ist eigentlich so der Zielgedanke. Ob das immer gelingt, ist natürlich eine komplett andere Frage. Diakonos heißt aber auch, sich freiwillig einer Sache hingeben. Also hier ist im Gegensatz zu Doulos, da ist die Freiwilligkeit natürlich auch, wenn es um geistliche Dinge geht, aber hier ist die Betonung auf der freiwilligen Hingabe, auf dem freiwilligen Einsatz. Ich mache das aus eigenen Stücken. Es ist der aktive, fürsorgliche und helfende Dienst. Deswegen gibt es ja auch in den christlichen Kirchen die Diakonie. Diakonie heißt immer, Menschen geben sich hin, setzen sich ein, um anderen Menschen zu helfen, um für andere Menschen da zu sein, Fürsorge aufrecht zu erhalten. Es ist sozusagen der Dienst, der den Nutzen anderer im Vordergrund hat. Darum geht es bei der Diakonie. Es geht darum, dass ich mir überlege, was nützt dem anderen? Also nicht, was nützt in erster Linie mir, sondern dem anderen. So, jetzt haben wir mal diese beiden Begriffe, die wir da im Neuen Testament sehen, grob umschrieben. Jetzt schauen wir uns mal explizit an, was von Jesus gesagt ist, gerade auch im Blick auf sein Kommen. Und da ist natürlich ein Vers ganz wesentlich. In Markus 10, Vers 45, da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hochinteressant, hochinteressant. Und wenn wir hier tatsächlich mal in den Grundtext hineinschauen, dann überrascht es nicht, welches der beiden griechischen Wörter hier steht, nämlich Diakonos. An anderer Stelle haben wir natürlich auch den Doulos-Begriff, dass Christus sozusagen uns Menschen gleich wurde, nahm sich als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Nicht diese großen Worte aus dem Philipperbrief. Aber hier, was sein Kommen für uns bedeutet, Speziell für uns Menschen, da steht eben dieser Begriff Diakonos. Und das schauen wir uns mal etwas näher an. Christus kam für uns als Diakonos. Der einzige Grund, warum Jesus Christus Mensch wurde, warum Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, ist für uns. Nicht für sich selbst, auch nicht für Gott. In gewisser Weise schon für Gott, natürlich, um das Erlösungswerk zu vollbringen, selbstverständlich. Das ist der Auftrag, das ist ganz klar. Aber das Ganze hat nur ein einziges Ziel, nämlich zu unserer Errettung, zu unserem Wohl, um nicht zu sagen, zu unserem Heil. Und auch da sehen wir, wie sich das im Neuen Testament ganz konkret zeigt, wie Jesus das macht. Nämlich, indem er Menschen befreit und heilt. Wir haben gerade eben dieses großartige Zeugnis gehört und ich nehme an, manche von uns könnten auch noch ähnliche Zeugnisse sagen, nicht? Wobei wir natürlich immer im Auge haben, dass nicht jede Krankheit geheilt wird. Da ist eben auch die Souveränität Gottes, aber das ist ein anderes Thema. Jesus kam, um uns zu befreien, um uns zu heilen, gerade auch im Blick auf die Ewigkeit. Seine dienende Hingabe, sein Diakonos-Dasein zeigt sich am Kreuz von Golgatha. Und gerade wenn wir nachher miteinander das Abendmahl feiern, nicht, dann haben wir das in ganz besonderer Weise vor Augen. Dass Jesus sich hingab für uns. Ausschließlich für uns. Er kam, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Von den eigenen Sünden musste er nicht erlöst werden, weil er nämlich keine hatte. Jesus war vollkommen sündfrei. Er war so sündfrei, dass er noch nichtmals sündig war in seiner Natur. Deswegen ist das Thema der Jungfrauengeburt auch so wichtig. Also manche sagen, das ist eigentlich egal. Und das ist überhaupt nicht egal. Seit Adam, so sagt uns die Bibel, sind wir sozusagen unter der Sünde verkauft und der Vergänglichkeit unterworfen. Jesus war das nicht. Weil Gott in Jesus komplett neu angefangen hat. Er ist praktisch, wie Römer 5 sagt, wie so ein zweiter Adam, den Gott ins Dasein gebracht hat, eben ohne Sünde, der dann gehorsam blieb, im Gegensatz zum ersten Adam. Und deswegen konnte Jesus unsere Sünde, unsere Schuld am Kreuz tragen, nicht seine eigene. Er ist letztlich unseren Tod gestorben, weil seinen eigenen Tod konnte er nicht sterben, weil er im Prinzip unsterblich war. So wie der erste Adam vor dem Sündenfall. Und das ist eben diese dienende Hingabe. Das alles hat er getan ausschließlich für uns, ausschließlich für dich. Und das ist Diakonos. Er schenkt uns Vergebung, Gerechtigkeit und ewiges Leben. Für sich selber brauchte er das nicht. Das hat er ausschließlich für uns getan. Diakonos, für uns, für andere, für die, von denen die Bibel sogar sagt, dass wir seine Feinde waren. Das ist großartig. Jesus kam für uns als Diakonos. Der zweite große Gedanke in diesem Zusammenhang ist, Jesus kam nicht nur als Diakonos, sondern er dient uns auch jetzt. Heute, hier und jetzt. Er ist unser Fürsprecher bei Gott. Das sagt uns die Bibel deutlich. Das heißt, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, so Situationen gibt es ja, dann hilft er uns durch den Heiligen Geist und macht, dass unsere Gebete bei Gott ankommen. Er kennt unser Herz. Er hilft uns und steht uns bei. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist nicht nur irgendwann gekommen für uns und hat da irgendwas bewirkt. Nein, er tut es auch jetzt. Er tut es an diesem Tag. Er tut es heute. Er tut es morgen. Jesus ist auch jetzt für uns da, um uns gewissermaßen, obgleich er der Herr unseres Lebens ist, um uns auf diese Weise zu dienen, Diakonos für uns zu sein. Und diesen Gedanken finden wir zum Beispiel auch bei den Jüngern, als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Die Füße gewaschen hat. Und Petrus, auf gar keinen Fall. Du wäschst mir die Füße, auf gar keinen Fall. Jesus wäscht dir die Füße. Er macht uns rein vom Staub dieser Welt. Und das gilt auch heute. Er hat uns rein gemacht. Sagt ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet. Und dennoch bedürft ihr, dass euch die Füße gewaschen werden. Und das brauchen wir jeden Tag. Dass Jesus uns im übertragenen, geistlichen Sinne sozusagen die Füße wäscht. Weil wir auf dieser Welt, und das ist eben so dieser bildliche Gedanke, nicht, wenn wir auf dieser Welt sind, ja, dann machen wir uns unsere Füße schmutzig. Jesus wäscht dir, wie damals einst den Jüngern, jetzt im übertragenen, geistlichen Sinne, er wäscht deine Füße. Heilung und Veränderung. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir an Jesus dranbleiben, dann ist es nicht so, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt für Jesus und zack, alles ist sofort paradiesisch. Das ist natürlich Unsinn. Aber dennoch ist es so, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich an ihm bleibe, dass mein Leben verändert wird. Jesus verändert unser Leben. Und Jesus will unser Leben verändern. Er will dich heil machen. Das sind nicht immer nur diese ganz spektakulären Geschichten. Manchmal ist diese Heilung und Veränderung, also nicht nur manchmal, sondern in der Regel, ist diese Veränderung ein Prozess. Und zwar ein Prozess, der unser ganzes Leben lang andauert. Jesus will dein Leben verändern. Er möchte, dass du brauchbares Werkzeug in seiner Hand bist. Heilung und Veränderung. Jesus verändert unser Leben. Das vierte, was auch dazu gehört, indem Jesus uns auf diese Weise dient, Diakonos, macht er uns fähig, auch anderen zu dienen. Und das ist ein ganz wertvoller Gedanke, ein zutiefst neutestamentlicher Gedanke, dass wir eben nicht nur auf uns selber schauen, auf unsere eigenen Bedürfnisse, sondern dass unser Blick geweitet wird für das, was dem anderen dient. Vorbild habe ich schon ausgeführt, die Fußwaschung. So, weil Jesus als Diakonos gekommen ist, weil er unseren Blick wendet von uns selber weg hin zum anderen, zu den Nöten anderer, ist dieses zweite große Wort, was sozusagen daraus folgt und was wesentlich mit Christsein und Nachfolge zusammenhängt, nämlich der Gedanke, dient einander. Dient einander. Auch dazu haben wir natürlich eine ganze Reihe von Bibelstellen, die genau diesen Punkt zum Ausdruck hat. Der Größte unter euch, so sagt Jesus, soll euer Diakonos sein. Das ist interessant. Hier ist nicht das Amt im Rahmen der Gemeindeleitung gefragt. Das gibt es auch eben als Amts- oder Dienstbezeichnung. Nein, es ist ein Begriff der Hingabe, ein Begriff der Einstellung. Das ist die Einstellung, die Jesus hatte. Das ist die Gesinnung, mit der Jesus uns begegnet. Und genau mit dieser Gesinnung sollen wir auch einander und anderen Menschen begegnen. In dieser Diakonos-Gesinnung. Der Größte unter euch soll euer Diakonos sein. Oder, wer unter euch groß sein will, so sagt Jesus in Matthäus 20, 26, der soll euer Diakonos sein. Ganz interessant. Ganz interessant. Es geht nicht darum, auf der Bühne zu stehen und dies zu jenes zu machen. Nein, es ist diese Gesinnung. Bin ich mir für irgendetwas zu schade? Ich? Nee, also ich doch nicht. Das können andere machen. Nee, ich doch nicht. Jesus war sich zu nichts zu schade. Der Sohn des lebendigen Gottes, der ohne Sünde auf diese Welt kam, war sich nicht zu schade, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das zu tun, was der Diakonos, der Staubgänger, macht. Und jetzt haben wir noch mal so eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle, was Diakonos eigentlich heißt. Dia im Griechischen heißt durch. Das kennt man auch von diesen Dias. Ein Dia, früher Dia-Show, ein Dia hieß Dia, weil das Licht da durchging. Dia heißt durch. Und Konos im Griechischen, das ist der Staub. Der Diakonos ist der Staubgänger, der durch den Staub ging. Dahinter steht natürlich kulturell, das muss man auch in dem Moment dann mit berücksichtigen, dass wir damals wenig oder so gut wie keine gepflasterten Straßen hatten. Die Hauptstraßen Via Appia und so schon. Aber die Wege, das war Staub und Dreck. Und der Diakonos ist sozusagen durch den Staub gegangen und hat halt eben die Versorgungserledigungen und alles gemacht. Der musste das machen. Und wenn die Leute kamen, ebenfalls durch den Staub, dann war der Diakonos derjenige oder der Doulos, je nachdem, der den Leuten die Füße gewaschen hat. Der war dafür zuständig, damit die schönen Mosaike auf dem Boden, damit die nicht verkratzen oder beschmiert werden vom Staub und Dreck. Der sei euer Diakonos, euer Fußwäscher, euer Staubgänger. Bist du bereit, für Jesus durch den Staub zu gehen? In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, und da sehen wir, das ist nicht nur ein Gedanke in den Evangelien, sondern ein Grundgedanke, der Christsein als solches markiert, nämlich eine Gesinnung der Hingabe und des Dienstes. Da heißt es, und dient einander, auch hier wieder Diakonos, jetzt eben als Verb, Diakoneo, aber das ist ja dasselbe, dient einander in dieser Diakonos-Gesinnung, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dient einander. Wieso gehst du in die Gemeinde? Einfach mal so die Frage stellen. Gehst du in die Gemeinde, weil hier ein tolles Programm ist? Und wir haben tolle Programme, das ist großartig. Gehst du in die Gemeinde, um dich bedienen zu lassen, um dann hinterher zu begutachten, okay, das Programm war heute gut und beim anderen Mal, na, da war ein bisschen schief gesungen, da waren ein paar falsche Töne dabei. Was bei uns höchst selten passiert, das muss man ja mal freundlicherweise sagen. Tolle Lobpreisteams und so. Was bedeutet für dich, Jesus zu ehren? Was bedeutet für dich, für Jesus da zu sein und Jesus zu dienen? Oder man könnte die Frage noch weiter zuspitzen, was bedeutet es für dich, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet das? Bedeutet es, für sich selber möglichst viel Seelenstreichlein zu bekommen? Heute war der Lobpreis gut, nächstes Mal war er nicht so gut und so weiter. Also dieses Ich im Mittelpunkt, ich und mein Jesus, ich und meine, was weiß ich, irgendwas, kann jeder was einsetzen. In der Bibel haben wir eine ganz andere Gesinnung, nämlich die Gesinnung Jesu, die Diakonos-Gesinnung. Dient einander, Diakonos, dient einander mit dem, was ihr bekommen habt. Was hast du bekommen? Dann Philipper 2, Vers 4, wo es heißt, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Was dient dem anderen? Was dient dem anderen? Eine ganz wichtige Frage. Oder in 1. Korinther 10, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Das ist der Anspruch, das ist der Wert, das ist die Ausrichtung des Neuen Testaments. Das ist die Gesinnung Jesu. Wir fragen vielleicht manchmal danach, wie kann es gelingen, dass ich Jesus ähnlicher werde? Mancher hat diese Frage vielleicht nicht, aber manche haben diese Frage vielleicht schon. Und das ist ja schon auch ein Wert, der immer mal wieder hochgehoben wird. Was würde Jesus tun? Wir wollen Jesus ähnlich werden. Ja, was bedeutet Jesus ähnlich werden eigentlich? Bedeutet Jesus ähnlich werden, sozusagen mal so eine Art Star-Prophet zu sein? Bedeutet Jesus ähnlich werden, praktisch sündlos zu sein? Bedeutet Jesus ähnlich werden, großartige Dinge zu tun, wo alle Leute staunen? Was bedeutet Jesus ähnlich werden im Kern? Jesus ähnlich werden im Kern bedeutet, sich hinzugeben für andere. Das bedeutet im Kern Jesus ähnlich werden. Denn genau das hat er getan. Und alles das, was er dazwischen getan hat, hat er nur getan gewissermaßen als Mittel zum Zweck, die Zeichen und Wunder, damit die Menschen erkennen, dass er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist und der Messias Israels, auf den das Volk Israel schon so lange gewartet hat, dass er wirklich der Erlöser ist, dass er wirklich die Vollmacht hat von Gott, dass er wirklich Sünden vergeben kann. Aber die Grundausrichtung ist, er kam für andere. Dietrich Bonhoeffer hat mal einen großartigen Satz gesagt. Aus irgendwelchen Gründen ist das Für so ein wenig an die Seite gerutscht. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn das mal so für sich steht. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und damit hat er eine großartige biblische Weisheit auf den Punkt gebracht. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Nachfolge Jesu ist nur dann Nachfolge Jesu, wenn du nicht nur auf dich selbst bezogen bist, wenn die Nachfolge und die Frömmigkeit nicht nur auf sich selbst bezogen ist, sondern wenn du fragst, was kann ich tun für andere? Und damit kommen wir zum Schluss. Ich möchte mit drei Fragen schließen. Etwas herausfordernd sicherlich heute, aber es nützt ja nichts. Drei Fragen. Drei große Ws, die ich uns heute Morgen mit auf den Weg geben möchte, mir selber auch, immer wieder. Also es ist keinesfalls so, nicht so von oben herab, überhaupt nicht. Eigentlich müsste ich unten stehen und ihr müsstet oben sein irgendwie, dann wäre es, glaube ich, richtig. Aber drei Fragen, die sich uns in der Nachfolge an dieser Stelle stellen. Einmal die Frage, wo kann ich mich einbringen für Jesus? Eine ganz wichtige Frage. Wenn du Jesus nachfolgen willst, stellt sich diese Frage. Wenn du Jesus nicht nachfolgen willst, dann stellt sich diese Frage natürlich nicht. Aber wenn du Jesus nachfolgen willst, dann stellt sich die Frage, wo kann ich mich einbringen für Jesus? Mancher sagt vielleicht, oh, ich kann mich nicht einbringen und so. Ne? Was habe ich schon? Ich bin nichts und ich kann nichts. Geh mal in dich. Kein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist und darüber hinaus, kein Mensch kann sagen, ich bin nichts und ich kann nichts. Das würde Gott verunehren, weil Gott Großartiges in dein Leben hineingelegt hat. Großartige Gaben, die er in dein Leben hineingelegt hat. Es ist vielleicht nicht jeder, der im Rampenlicht steht. Manche wollen das auch gar nicht und das muss auch überhaupt gar nicht sein. Das fängt bei den kleinen Dingen schon an. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Wie ist es, wenn wir zum Beispiel Hausreinigung machen? Oder das sollen die anderen mal machen. Wie ist es? Habe ich keine Zeit? Weil, keine Ahnung, die Sonne scheint so schön, ich mache einen Ausflug am Bodensee. Nichts gegen Ausflüge an den Bodensee. Wunderbar, wir machen auch Ausflüge an den Bodensee. Aber verstehen wir, es gibt manchmal so faule Ausreden. Das ist nicht gut. Das entspricht keinesfalls der Gesinnung Jesu. Gerade so diese Dinge, die wir manchmal als niedrig erachten. Ein Ältester, und ich sage das jetzt mal so, oder ein Leiter, das ist eigentlich etwas, was Leitung angeht und Leitung betrifft. Egal, in welchem Bereich in der Leitung bin, ein Leiter müsste eigentlich nach der Heiligen Schrift der erste Kloputzer der Gemeinde sein. Dann ist es richtig. So sieht das. Das ist die Gesinnung Jesu. Das ist das, was hiermit gemeint ist. Wer der Größte und Erste sein will, der sei euer Diener. Und das fängt bei solchen Sachen an. Bist du dir zu fein, sauber zu machen? Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er war sich nicht zu fein dafür. Aber nun gibt es ja viele andere Aufgaben und wir sind dankbar für alles, was ist. Die Margit hat es vorhin schon gesagt, das ist eine großartige Sache. Und was ich an dieser Stelle auch sagen möchte, es gibt Menschen tatsächlich, die aus vielleicht einer schwierigen Situation, die aus einer Krise kommen, die einfach mal brauchen, dass sie ankommen. Auch solche Geschwister haben wir unter uns. Lass dir Zeit. Also wenn wir über diese Dinge reden, dann soll das nicht der erhobene Zeigefinger sein, so und jetzt gib mal wieder neu Gas. Darum geht es überhaupt nicht. Manchmal brauchen wir es, dass wir innerlich zur Ruhe kommen. Dass wir Dinge vielleicht mal aufarbeiten, dass wir mit Dingen auch irgendwie mal umgehen und in gewisser Weise fertig werden müssen. Und jetzt kommt Gemeinde und macht schon wieder Dampf. Das ist überhaupt gar nicht die Situation. Darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern es geht um unsere Grundgesinnung. Wenn ich allerdings aus einer krisenhaften Situation komme und schmoll dann die nächsten 10 Jahre, dann ist es natürlich auch keine gute Idee. Verstehen wir? Einfach Schritte gehen. Und dann wieder danach zu fragen, so, ich bin jetzt hier weitergekommen. Ich habe Dinge unter die Füße vielleicht gebracht, vielleicht auch noch nicht. Aber ich möchte trotzdem dem Herrn dienen. Ich möchte trotzdem danach fragen, Herr, wo kannst du mich denn gebrauchen? Wo kann ich mich einbringen für Jesus? Die zweite Frage, die natürlich mit dieser ersten Frage zusammenhängt und die Gesinnung Jesu zum Ausdruck bringt, ist die, was kann ich praktisch beitragen? Und da sagt uns die Bibel, jeder kann etwas beitragen. Jeder kann auf seine Weise im Leib Christi seinen Platz einnehmen. Es ist nicht eine Frage sozusagen, dass man hier alle möglichen großartigen Dinge erstmal können muss und was weiß ich nicht noch alles. Nein, es ist am Ende des Tages eine Frage der Einstellung. Welche Einstellung bringe ich hier eigentlich mit? Welche Einstellung habe ich im Blick auf diese Dinge? Und das hat nicht nur zu tun mit den anderen, sondern das hat zu tun mit Jesus. Und ich bin verbunden mit dem anderen und die Zielrichtung zum anderen hin läuft über Jesus. Weil alles, was ihr tut, das tut nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Alles, was ihr tut. Was kann ich praktisch beitragen? Was hat Gott dir gegeben, was du beitragen kannst? An welcher Stelle könntest du mithelfen? Es kann nicht jeder alles machen, es können auch nicht alle vorne stehen, es wird nicht jeder im Lobpreisteam sein, das ist auch überhaupt gar nicht die Frage. Aber was? An welcher Stelle? Stell dir die Frage mal, falls du dir diese Frage noch nicht gestellt hast. Was kann ich beitragen? An welcher Stelle kann ich mich persönlich einbringen? Wer sich die Frage gestellt hat, der ist jetzt hier natürlich nicht angesprochen. Aber das hat zu tun mit Gesinnung Jesu. Das hat zu tun mit Nachfolge. In dieser Gesinnung kam Jesus zu uns und er hat nichts gescheut, bis zum Tod am Kreuz. Ausschließlich für uns, nicht für sich selber. Und die dritte Frage, das dritte große W an dieser Stelle ist das, wie kann ich helfen? Wie kann das konkret werden? Das kann zum Beispiel konkret werden, wenn wir merken, Mensch, vielleicht müsste da eine Veränderung in meinem Leben sein, indem man ganz konkret andere anspricht. Wir haben ja draußen dieses Plakat, nicht wahr, wo so ein bisschen auch die Struktur der Gemeinde aufgezeichnet ist. Da kann man gucken, wer ist irgendwie für was zuständig. Und da kann ich hingehen und den oder diejenige ganz konkret ansprechen. Und dann geht das schon weiter. Wo ist eigentlich, an welchen Stellen ist überhaupt Hilfe gefragt? Wo ist überhaupt Bedarf? Und das Ganze erstreckt sich natürlich nicht nur auf die eigene Gemeinde, das geht noch weit darüber hinaus. Wo sind in meinem Umfeld, in dieser Stadt Möglichkeiten, die ich möglicherweise habe, die ich vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen habe, um Nöten zu begegnen? Also in den letzten Jahren habe ich mehr und mehr festgestellt, wie viele tolle Leute, wie viele Christen in dieser Stadt sich einsetzen, um Nöten anderer Menschen zu begegnen und denen zu helfen. Das ist großartig. Das ist gelebte Diakonie. Und diese Diakonie, dieses helfende Dasein für andere Menschen, war immer schon Herz und Pulsschlag der christlichen Kirche, der christlichen Community. Von der Antike an, durchs Mittelalter hindurch, in unterschiedlichen Formen und Gestalten. Aber das dienende Dasein für andere war immer Urgenetik von Gemeinde Jesu. Und nicht so sehr die Frage, ob der Lobpreis jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten dauert. Wo kann ich helfen? Wo kann ich mich einbringen? Was hat Gott mir, was hat Gott dir gegeben? Und er hat dir Großartiges gegeben. Sei es das Gebet, sei es andere Dinge, irgendetwas. Wenn du Gott fragst, Herr, wo, wie und womit kann ich dir dienen, dann wird er dir die Antwort geben. Die entscheidende Frage ist die Frage, will ich das eigentlich? Wo ist mein Herz? Wo ist meine innere Ausrichtung? Was ist meine Einstellung in dieser Frage? Und was bedeutet das im Blick auf die Nachfolge Jesu? Ja, soweit. Gott segne euch. Amen.